Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Guten Morgen zusammen. Ach so, ja, genau. Wir haben noch die Minis, unsere Kids, und die würden sich natürlich auch freuen, wenn sie noch zum Programm kämen. Ihr seht die orange Fahne, dürft ihr gerne einmal mitgehen runter zum Kinderprogramm. Genau. 3 und 4. Guten Morgen. Es könnte sein, dass ich gerade etwas emotional geworden bin, was total in Ordnung ist. Wir sind ein Raum, wo das passiert. Nur falls ich hin und wieder schniefe, wundere dich nicht. Es war gerade einer dieser Momente im Lobpreis, wo mir einfach wieder aufgefallen ist, ich liebe Jesus. Und ich fände es cool, wenn du das auch tust, dass wir es einmal laut rufen. Auf 3, ich liebe Jesus. 1, 2, 3. Ich liebe Jesus. Danke euch. Cool. Ja, ich habe schon gedacht, wenn ich hier vorne auf die Bühne komme, ist die Verlockung groß zu sagen sowas wie einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Kirche für Siegen, weil ich normalerweise hier als Gottesdienstleitung und Moderation stehe. Und es ist tatsächlich schon ziemlich lang her, dass ich hier mal predigen durfte. Und das hat auch seinen guten Grund, denn ich habe für mich beschlossen, dass ich weder die Zeit noch die Nerven habe, das vorzubereiten. Deswegen Props an unser cooles Predigteam, die das wöchentlich machen. Aber es kam dann doch einiges dazu, was sich verdichtet hat, und das sind konkret 3 Punkte. Zum einen ist das unsere Jahresvision, die wir haben, Grow, ja, wir wollen wachsen, wir wollen Gebet an erste Stelle stellen und wir wollen mehr vom Heiligen Geist erfahren. Das sind die 3 Punkte unserer Jahresvision. Und dann kam noch dazu, dass wir eine Jahreslosung haben. Weiß jemand die Jahreslosung? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Genau, wir haben auch mal diese Dinge ausgelegt. Vielleicht findet sogar hinten noch welche. Vielleicht nicht schlecht, so eine kleine Brücke zur Predigt heute, weil das wird heute auch vorkommen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann ist noch eine Schuldige, ist ja heute hier, Ida Henrichs. Ja, du bist auch schuld. Genau, Ida hat vor einiger Zeit eine Predigt gehalten, in Vorbereitung auf unsere Fastenwoche, und hat über Schätze der Aufmerksamkeit gesprochen. Und da hat sie so einen Satz gesagt, sinngemäß wie: Ich glaube, das Zweitwichtigste, was wir haben, ist unsere Aufmerksamkeit, aber das Wichtigste, was wir besitzen, ist unser Herz. Und alles zusammen hat dann so viel getriggert, dass ich gesagt habe, weißt du was, jetzt rufst du den Basti an und sagst, hey, ich glaube, darüber muss ich zu euch sprechen. Und deswegen bin ich heute hier. Wir befinden uns in der Reihe Heiliger Geist, wie der Basti schon erzählt hat. Und wir sind eingestiegen mit dem Gerrit, der so ein bisschen einen biblischen Befund über den Heiligen Geist uns mitgebracht hat. Und kurz gefasst kann man sagen, hey, was tut der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist nicht? Der Heilige Geist spricht dir Identität zu. Ja? Dein Herz ist mit ihm versiegelt, dein Stempel ist aufgedrückt und du bist Kind Gottes. Das ist deine Identität. Der Heilige Geist transformiert dich. Er verändert dich mehr und mehr zum Bild Gottes. Und der 3. Punkt ist, der Heilige Geist ist Kompass. Er ist Richtungsweiser. Er weist dir auch deinen Weg. Basti hat weitergemacht letzte Woche und wir haben darüber gehört, dass der Heilige Geist in einer Wohngemeinschaft mit uns lebt. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ging es darum, dass alles anfängt mit der Sehnsucht nach mehr Wirken vom Heiligen Geist. Und dass wir aufpassen müssen, den Heiligen Geist nicht in Schubladen zu stecken, die wir vorgefertigt haben. Und dass wir Kontrolle abgeben müssen, damit der Heilige Geist in uns wirken kann. Und das alles ist eine super Grundlage für das, wo ich heute mit euch hin möchte. Und ihr seht es schon, es geht um das Herz, genauer genommen darum, dass wir unser Herz behüten müssen. Genau. Und ich hoffe, du hast Bock und bist wach, ich schon. Ich habe aber eine lange Reise mit euch vor heute. Ich schiele zur Moderation. Genau, ich versuche mich kurz zu halten, aber es wird ein bisschen länger, genau. Eine lange Reise vor, und wir fangen an, ganz am Anfang im Alten Testament, in den Anfängen, gehen einmal durch die Bibel komplett durch, kommen dann zu dem Neuen Testament tatsächlich, kommen zu Jesu Leben, kommen zu seiner Lehre, kommen zu seinem Tod und Auferstehung und wir kommen sogar noch zu Paulus und seinen Briefen an verschiedene Gemeinden. Und hoffentlich kommen wir heute auch noch zu deinem persönlichen Leben und zu deinem Herz. Weil die Reise soll uns zuallererst in dein Herz und in mein Herz führen und lasst uns auch ein bisschen in das Herz von Gott blicken. Ich habe hier nochmal einen kleinen Reiseplan aufgebaut. Wir fangen an, ich habe 5 Punkte mitgebracht. Was ist das Herz? Ja, was ist das überhaupt? Der 2. Punkt ist, wie es zu einem verdorbenen und zerbrochenen Herzen in uns gekommen ist und was Weisheit eigentlich damit zu tun hat. Der 3. Punkt ist dann Heilungsversuche dieses zerbrochenen Herzens und ein möglicher Weg zur Weisheit, hören und sehen. Der 4. Punkt ist Jesus, die personifizierte Weisheit, Lasst euch überraschen, was das zu bedeuten hat. Und am Ende wartet der Heilige Geist und ein neues Herz auf uns. Okay, wir steigen ein. Unser Ausgangspunkt ist Sprüche 4, Vers 20 bis 27. Und ich lese mal nur das Fettgedruckte. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist ja schon mal sehr bemerkenswert, weil hier geht es darum, dass wir viele Dinge behüten, aber hier steht mehr als alles andere, was ihr sonst bewahrt, behüte dein Herz. Also das Wichtigste, was wir haben, ist unser Herz. Ida hatte recht. Denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. So, und jetzt bitte ich euch mal ein kleines Selbstexperiment zu machen. Ich bitte euch mal, noch ruhiger zu werden, als ihr es eh schon seid. Macht ihr übrigens sehr gut. Dann nehmt mal eure linke Hand, legt die mal auf die Brust und versucht mal, euer Herz zu spüren. Ihr könnt auch gerne die rechte Hand nehmen, ja? Vielleicht könnt ihr zwei Finger mal auf eure Halsschlagader legen. Ihr könnt auch die Augen dafür zumachen. Ja, meiner schlägt ein bisschen schneller wahrscheinlich gerade als eurer, aber ist schön, oder? Das ist euer Puls, das ist euer Herzschlag. Und damit wäre die Frage im Endeffekt ja schon beantwortet, was ist das Herz? Das Herz ist nämlich zunächst mal ein Organ. Es ist ein Muskel, der in unserer Brust sitzt und der das Blut durch unsere Adern pumpt. Warum ist das wichtig? Ohne unser Herz würde unser Körper nicht funktionieren, es gäbe keinen Sauerstoff, wir würden sterben. Das Herz ist also für uns überlebensnotwendig. Deshalb, wenn da steht, bewahre und behüte dein Herz, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens, ist das ja wortwörtlich ziemlich logisch. Deswegen ist meine Message heute an dich, werd Vegetarier, ernähre dich gesund, mach Sport und behüte dein Herz. Genau, damit könnte es hier zu Ende sein, aber so einfach ist es natürlich nicht. Wenn wir jetzt in den Sprüchen vom Herz lesen, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Buch steht im Alten Testament und kommt ursprünglich aus dem Hebräischen. Und die hebräische Bedeutung des Herzens unterscheidet sich doch nochmal ein Stück weit von dem, was du vielleicht vom Herzen verstehst. Es gibt im Alten Testament, im Hebräischen, gibt es zwei, ich sag mal, anthropologische Zentralbegriffe, wenn ihr so wollt. Das ist einmal Nefesh, allgemein übersetzt als die Seele. Ja? Ihr könnt euch aber eigentlich darüber unseren kompletten physischen Körper vorstellen. Und Lev oder Levav, kurz gesagt Lev, das Herz. Ja? Das Herz ist aber jetzt eben nicht nur dieser Muskel, der pumpt, sondern in dem hebräischen Verständnis gab es zum Beispiel gar kein richtiges Verständnis davon im Gehirn. Das heißt, du verstehst, du erkennst, du ziehst Schlüsse und du denkst mit deinem Herzen. Ja, das Physische hatten wir schon. Das physische Leben entspringt aus dem Herzen. Das ist unser Organ, was uns am Leben hält. Aber natürlich kommen auch deine ganzen Gefühle aus dem Herzen, deine Emotionen. Wenn du fröhlich bist, dann kommt das aus einem fröhlichen Herzen. Wenn du traurig bist oder wenn du Angst hast, dann sind das auch Gefühle, die dem Herzen entspringen. Aber auch wenn du neidisch bist, wenn du wütend bist, wenn du Hass verspürst, wenn du eifersüchtig bist, dann sind das Dinge, die aus dem Herzen kommen. Aber auch Gefühle wie Liebe oder Dankbarkeit kommen natürlich aus unserem Herzen. Und zu guter Letzt, unser Herz ist auch Steuerungsinstrument. Ja? Wir verstehen die Welt, Gedanken, es ist Erkenntnisorgan, Entscheidung, es ist auch Steuerungsinstrument. Auf Grundlage von unseren Herzenswünschen, von unseren Begierden und von unseren Trieben machen wir unser Leben, treffen wir unsere Entscheidung und richten uns nach unserem Herzen aus. Soweit also das Herz, man kann sagen, im Endeffekt alles, was du bist, denkst und tust, wird von deinem Herz beeinflusst. Und jetzt gibt es eine interessante Größe in der Bibel, wovon die Rede ist, die das alles beeinflusst und das ist die Weisheit. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, die Weisheit und ein verdorbenes, gebrochenes Herz. Und der Vers, den ich gerade vorgelesen habe mit dem Behüte dein Herz, der steht in dem sogenannten Buch der Sprüche. Und dieses Buch steht passenderweise in der Weisheitsliteratur, in der sogenannten Weisheitsliteratur. Und die Sprüche, die sind so cool. Ich meine, manchmal geht man ja gerne in die Bibel und sucht einen Vers, hey, passt das für mein Leben? Und ich muss mich enttäuschen, es wird nicht für jede Lebenssituation für dich einen Vers in der Bibel geben. Aber die Sprüche sind eine Ansammlung von Lebensweisheiten, die dazu dienen sollen, dass du ein gelingendes und funktionierendes Leben leben kannst. Die kommen also aus dem Leben und sprechen in das Leben hinein. Das ist das Coole an den Sprüchen. Wenn man jetzt denkt, das beruht alles nur auf Lebenserfahrung und Lebensweisheit, dann wäre das aber zu kurz gegriffen. Ja, ich suche auch manchmal Leute, die älter sind, die mehr Lebenserfahrung haben und suche die um Rat. Das ist hier nicht ausschließlich gemeint. Es hat einen tieferen Sinn. Und dem wollen wir mal ein bisschen auf die Spur gehen. In Sprüche 2, Vers 6 lesen wir, der Herr ist es, der Weisheit gibt. Von ihm kommen Wissen und Verständnis. Das heißt, es ist gar nichts, was wir machen können. Da kannst du noch so viel studieren und noch so viel Philosophie studieren und dir noch so viele Gedanken machen. Die Weisheit, die kommt von Gott und die unterscheidet sich von der Weisheit, die du erreichen kannst. Und die Weisheit wird in Sprüche sogar als eine personifizierte Form dargestellt. Ja, das ist eine Frau. Ist von der Frau Weisheit die Rede. Und in den Sprüchen lädt dich die Frau Weisheit ein, zu ihr zu kommen und auf ihren Weg ihr zu folgen. Und wenn du das tust, dann sollst du ein gelingendes Leben haben. Jetzt lesen wir bei Hiob, übrigens auch ein Teil der Weisheitsliteratur, wo ist ihr Ort, wo kommt die Weisheit her und wer kann sagen, wo die Einsicht wohnt? Kein Lebewesen hat sie je gesehen, kein Vogel hat sie je im Flug erspäht. Sogar der Abgrund und der Tod bekennen, wir haben bloß mal von ihr reden hören. Nur Gott, sonst niemand, kennt den Weg zu ihr. Er ganz allein weiß, wo die Weisheit wohnt. Gott sieht die Erde bis an ihre Enden, vom Himmel aus erblickte er alle Dinge. Als er dem Winde seine Wucht verlieh, dem Meer sein Maß und seine Grenze gab, als er dem Regen Zeit und Ort bestimmte und der Gewitterwolke ihren Weg. Da sah er auch die Weisheit, prüfte sie, erkannte ihren Wert und nahm sie auf. In diesem Vers lernen wir eine Sache und das würden wir noch in vielen anderen Bibelstellen sehen, aber ihr kriegt heute schon genug Bibelstellen von mir, dass die Weisheit von Anfang an in der Schöpfung angelegt waren. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott sich was gedacht hat, als er uns und die Schöpfung geschaffen hat. Das heißt, wir sind zu einem bestimmten Zweck von Gott auf diese Welt gegeben, geschaffen. Und damit sind wir bei dem Bild, das der Gerrit so wunderbar benutzt hatte. Das war nämlich die Kaffeemaschine. Wenn du eine Kaffeemaschine baust, dann hat die den Zweck, Kaffee zu kochen. Und auch so haben wir einen Zweck. Wir sind eingefügt in diese Ordnung, in der Weisheit Gottes. Jetzt ist das Problem, wenn wir eine Kaffeemaschine sind, haben wir es, entschuldigt mir den Ausdruck, verkackt. Ja, das haben wir gelernt und das lesen wir in Genesis. Wir haben aufgehört, Kaffeemaschine zu sein. Wir haben aufgehört, Kaffee zu kochen. Auf einmal kam da Schnaps raus oder Tee. Und wer Kaffeetrinker ist und auf einmal kommt da Tee raus, der weiß, was das bedeutet. Wir lesen in 1. Mose, von Adam und Eva, die im Paradies leben. Und Adam und Eva wurden von Gott geschaffen und ins Paradies gesetzt mit dem Zweck, ihn zu lieben und einander zu lieben und gemeinsam, partnerschaftlich über die Welt zu herrschen. So simpel ist es. Das ist der Zweck. Aber es gab ein Problem, das hätte so schön sein können, es gab in diesem Paradies einen Baum, den Baum der Erkenntnis, und es gab eine Schlange. Und diese Schlange sagt zu Eva Folgendes. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Weise vielleicht. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sich auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Ich lese euch die Stelle vor, weil das der Kasus Knaxus ist. Das ist der Punkt, wo wir aufgehört haben, in Gottes Weisheit zu leben und zu sagen, wir nehmen unser eigenes Leben in die Hand und treffen unsere eigenen Entscheidungen. Und das konnte nicht gut gehen. Warum konnte das nicht gut gehen? Jetzt wussten Adam und Eva zwar, was gut und böse ist, aber im Gegensatz zu Gott sind wir nicht allwissend. Und wir sind gar nicht in der Lage, wirklich zu entscheiden, was für uns in unserem Leben gut ist. Und das war der Punkt, in dem wir unser Herz zerbrochen haben und in dem unser Herz verdorben war. Und Gott stellt an anderer Stelle fest, dass es, nachdem die Sintflut kam, Noah überlebt hatte mit seiner Arche und die Menschheit quasi sich neu gründen sollte, sagte er, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Er hat also gesehen, hey, das hat alles keinen Sinn, das Herz ist böse und das kann man auch nicht wirklich ändern. Deswegen werde ich euch auch nicht mehr alle mit einer Sintflut behelligen, sondern ich schließe einen neuen Bund mit euch. Als Bund kam dann der Regenbogen. Das ist also was Positives. Nicht, dass ihr jetzt immer denkt, wenn ihr einen Regenbogen seht, oh mein Gott, mein Herz ist so schlecht. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht versuchen würde, irgendwie dieses Herz doch zu heilen. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt, Heilungsversuche und der Weg zur Weisheit sehen und hören. Wir kommen zurück zu unserem Ursprungsvers und ich lese die ersten Verse. Da steht, mein Sohn, das sagt der Weisheitslehrer hier, auf meine Worte achte, mein Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, Ja? Augen und Ohren sind hier immer wichtig. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wir lesen hier in Sprüche und übrigens auch wieder an vielen anderen Stellen, dass Weisheit in das Herz kommt durch Augen und Ohren. Das ist wichtig, Augen und Ohren. Merkt euch das, das zieht sich heute auch nochmal durch. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, was der Beginn und der Anfang der Weisheit ist. Das sagt uns das Buch der Sprüche nämlich auch. In Sprüche 1, Vers 7 lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Furcht der Herrn, ein super zeitgemäßer Begriff, den wir als Kirche für Siegen unglaublich gerne verwenden. Aber ich habe den mal genannt, weil er kurz und prägnant ist. Das bedeutet aber im Endeffekt nichts anderes als, hey, mach dir bewusst, dass du in jeder Situation deines Lebens vor Gott gestellt bist und dass du geschaffen und berufen bist, in Beziehung mit ihm zu leben, ihn zu lieben und andere zu lieben. Und in dieser Liebe und Ehrfurcht dein Leben zu gestalten. Das bedeutet Furcht vom Herrn. Wir bleiben bei dem Furcht vom Herrn, weil das ist kürzer, okay? So, und jetzt kurzer Kontext zu dem Text. Hat Gott eine Möglichkeit geschaffen, um diese Furcht des Herrn im Herzen zu haben, beziehungsweise die leben zu können? Kurzer Kontext zu diesem Text. Als Gott festgestellt hat, dass die Menschen vom Herzen böse sind, hat er sich ein Volk erwählt. Er hat sich ein Volk erwählt und hat gesagt, okay, hier gebe ich denen eine Möglichkeit, dass die wieder in Weisheit leben, dass die Kaffeemaschine sein können. Okay? Und er hat denen die Tora gegeben. Und wir befinden uns hier an einer Stelle. Das Volk Israel ist irgendwann in Gefangenschaft gekommen in Ägypten und Gott hat sich einen Mann erwählt, um dieses Volk rauszuführen aus der Gefangenschaft in ein gelobtes Land. Dieser Land war Mose. Ja, dieser Mann war Mose und er hat das Volk hinausgeführt, jahrelang. Und dann waren sie kurz davor, in dieses Land reinzukommen. Aber Mose hat an einer Stelle Gott nicht gehorcht und die Strafe war, dass er in das gelobte Land nicht einziehen durfte. Und an dieser Stelle befinden wir uns. Und jetzt ist er kurz davor, sozusagen sein Amt zu übertragen auf seinen Nachfolger, den Josua. Und er erzählt seinem Volk und dem Josua nochmal komplett alle Gebote und Richtlinien, die Gott ihm gegeben hat. Und das ist das, was wir allgemein als Tora verstehen. Erste 5 Bücher in der Bibel, aber vor allen Dingen auch das 5. Buch Mose. Und hier steht, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Lande, in das ihr einzieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst. Ich habe das einfach nur gezeigt, damit ihr merkt, hey, Israel hat dieses Gesetz bekommen, damit die in dieser Furcht des Herrn leben können. Das ist das Mittel gewesen, mit dem Israel ein gottgefälliges Leben leben sollte, mit dem sie Kaffeemaschine sein sollten. Ja? Jetzt können wir nicht die ganze Tora durchgehen, das würde den Rahmen dann doch ein bisschen sprengen, aber es gibt ein zentrales Gebot, das ich euch rausgesucht habe, das eigentlich alles zusammenfasst und auf dem alles fußt. Und das steht auch in 5. Mose. Hör Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das ist ein sehr bemerkenswerter Satz und ein sehr zentraler Satz. Hier ist unser Herz angesprochen, ja, und unsere Seele. Und diese beiden anthropologischen Zentralbegriffe, die ich zum Anfang nannte, Lev und Nefesh, die kommen hier zusammen. Ja? Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Lev und mit deinem ganzen Nefesh sozusagen. Mit deiner ganzen Kraft ist ein anderes Thema, das heißt eigentlich nur Meot und das ist sozusagen sehr, das ist eine Steigerung. Das heißt, du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und das sehr doll. Okay? Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil des Verses. Ich weiß, es ist viel, wir schaffen es aber gleich noch. Das ist nicht nur ein Appell, sondern das ist die Auswirkung dessen, was passiert, wenn wir Kaffeemaschine sind, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen dein Fuß vom Bösen. Ist eine Folge daraus, wenn wir in der Furcht des Herrn leben, laufen wir den geraden Weg und weichen nicht ab, links oder rechts. Jetzt geht es aber nicht nur um das gelingende Leben bei der Weisheit. Ja, das war jetzt alles diese Möglichkeit, ein gutes Leben zu leben, Kaffeemaschine zu sein, ein Leben zu leben, zu dessen Zweck du geschaffen bist. Aber was ist eigentlich mit dem Leben an sich? Wir als Christen, wir sagen doch, wir haben den Weg zum ewigen Leben. Und auch darum geht es in der Weisheit. Wir lesen in der Sprüche. Alle, die mich, also die Weisheit, finden, finden das Leben und der Herr hat Freude an ihnen. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Hier spricht Frau Weisheit zu dir und lädt dich ein und sagt, hey, wenn du mir folgst, dann findest du das Leben, aber wenn du mich hasst, dann wirst du den Tod finden. Hier werden also zwei Wege geöffnet. Was heißt Weisheit im Herzen zu haben? Dabei geht es tatsächlich um Leben und Tod für uns. Aber wir wissen spätestens seit Paulus, dass diese Tora, die den Israeliten gegeben wurde, nicht erretten konnte. Und wenn du das Alte Testament weiterliest, dann siehst du, dass dieses Volk Israel so viel falsch macht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, obwohl die dieses tolle Gesetz haben. Da läuft so vieles drunter und drüber im Laufe der Geschichte noch. Das war also scheinbar nicht das Allheilmittel. Und die Tora hat auch nicht ausgereicht, dass wir das ewige Leben haben. Das heißt, wir brauchen unseren Gamechanger. Und damit ihr alle nochmal wach werdet, sagt es, wer ist unser Gamechanger? Ah, danke schön. Jesus, die personifizierte Weisheit. Und deswegen habe ich gesagt, Jesus ist die personifizierte Weisheit. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier steht es nochmal schwarz-weiß, ganz eindeutig. Manche von uns kennen Jesus, das ist super, vielleicht kennst du ihn noch nicht, aber Jesus ist derjenige, der sagt, ich bin für dich gestorben und durch mich hast du das ewige Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nicht Gesetzmäßigkeiten. Und das ist ein cooler Satz, der bringt das Ganze nochmal mit der Weisheit zusammen. Ist ein bisschen kompliziert. In dem Brief an die Korinther schreibt Paulus, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, denen aber die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Super kompliziert, kurz gesagt, Jesus ist für diejenigen, die ihn erkannt haben, eine Weisheit, weil wir in ihm das ewige Leben haben und wenn wir auf ihn schauen, erkennen, dass die Art und Weise, wie er gelebt hat, das Leben ist, das wir leben sollen. Und die Juden sagen, hey, das ist ein Ärgernis, der Typ hängt am Kreuz. Und im Judentum war es so, dass wenn du am Holz hängst, bist du verflucht. Das heißt, im Kopf der Juden kann es überhaupt gar nicht sein, dass Jesus der Retter und der Messias war. Und die Griechen haben viel Wert auf Weisheit gelegt. Und jetzt fragt man mich, wenn du einfach da hinguckst und da hängt ein Typ, der als Verbrecher am Kreuz gekreuzigt wird, was wirkt daran weise? Und das ist der Punkt. Ihr erinnert euch an Ohren und Augen? Die haben zu der Zeit gelebt. Was für ein Privileg. Wir müssen davon lesen. Die hatten das Privileg, Jesus sehen zu dürfen, erleben zu dürfen. Die haben ihn gehört, was er gesagt hat. Die haben gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist. Sie hatten Augen zu sehen, sie hatten Ohren zu hören, aber sie haben nicht gesehen und sie haben auch nicht gehört. Nee, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und das ist Gottes Weisheit. Hey, dass du Gott, dass du Jesus anerkennst als denjenigen, der für dich ans Kreuz gegangen ist, für dein verdorbenes und zerbrochenes Herz gestorben ist, damit du neues Leben hast und damit du ein neues Herz bekommen kannst. Hey, wie krass ist das denn? Du musst gar nichts tun, du musst nur Jesus annehmen. Und dann stellt sich die Frage, okay, jetzt habe ich Jesus angenommen, ist jetzt alles happy clappy, ich bin errettet, muss ich jetzt noch irgendwas tun? Und da sagt die Bibel, beziehungsweise auch Paulus ganz klar, ja. Wir lesen den jetzt nicht komplett, aber Paulus sagt im Endeffekt, hey, ich bin eine neue Schöpfung, wenn ich Jesus für mich als Herrn angenommen habe. Und das bedeutet, dass ich auch wie diese neue Schöpfung leben muss. Ja, wenn du jetzt wieder eine heile Kaffeemaschine bist, dann mach auch Kaffee und fang nicht wieder an, was anderes zu machen, weil das macht gar keinen Sinn. Unsere alte Natur ist mit ihm am Kreuz gestorben. Wenn wir taufen und unter Wasser gehen, dann heißt das, meine alte Natur ist tot und was Neues ist. Das ist diese neue Schöpfung. Wir sind berufen, als diese neue Schöpfung zu leben. Und jetzt meint ja mancher, hey, wenn wir mit Jesus leben und das Neue Testament haben, sind die Gesetzmäßigkeiten aus dem Alten Testament vorbei und die gelten nicht mehr für mich. Dann schauen wir mal, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt selbst dazu im Matthäus-Evangelium, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, er hat das vollbracht, was die Tora nicht konnte. Er hat das Gesetz erfüllt. Das heißt aber auch nicht, dass dieses Gesetz nicht mehr gilt. Und das wird auch noch ein bisschen heftiger. Drei Zeilen später sagt er nämlich, ich sage euch, ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Und das ist ein Brett, weil wisst ihr, wer die Gesetzeslehrer und die Pharisäer waren? Das waren die Juden im Neuen Testament, die richtig, richtig penibel darauf geachtet haben, dass diese Tora, dieses Gesetz eingehalten wird. Und Jesus sagt jetzt nicht, okay, ich bin für dich gestorben oder du bist gerettet und das musst du nicht mehr machen. Er sagt noch, du musst sogar noch krasser unterwegs sein als diese Schriftgelehrten. Und das ist kurz vor der Bergpredigt. Und ich habe mal zwei Beispiele rausgenommen, das sind die sogenannten Antithesen. Im Alten Testament steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also vergelte Gleiches mit Gleichem. Jesus sagt, nee, halt auch die andere Wange hin. Oder steht im Alten Testament, hey, du sollst deinen Nächsten lieben. Jesus sagt, nee, liebe nicht nur deinen Nächsten, liebe auch deine Feinde. Es ist also eine Verschärfung von dem, was eh schon der Anspruch an uns war. Und den absoluten Vogel schießt er in Vers 48 ab. Passt auf. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist ja nichts leichter als das, ne? Sei wie Gott. Cool. Ja, es steht da so. Und ich habe zwei Indizien mitgebracht, um zu gucken, was kann das bedeuten. Und an einer Stelle wird Jesus gefragt, hey, was ist das wichtigste und höchste Gebot von allen? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn dienen, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hey, was macht Jesus hier? Er nimmt genau dieses zentrale Gebot, was wir schon in der Tora hatten und sagt, hey, das ist das höchste Gebot. Darum geht alles, darum dreht sich's. Und er ergänzt das noch um die Nächstenliebe. Und das Coole an Jesus ist, der war ja ganz Gott und der war ganz Mensch. Das heißt, er hat als Mensch auf der Welt gelebt. Und was macht Jesus? Er macht es uns vor. Und das lesen wir in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist ein wichtiger Vers, weil das bedeutet, dass er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Weil Sünde ist der Feind Gottes und wir waren zu diesem Zeitpunkt mit Gott noch nicht versöhnt. Und trotzdem, in diesem Zustand der Feindschaft, sagt Gott, hey, ich schicke meinen eigenen Sohn ans Kreuz, damit du leben kannst. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Stell dir mal vor, da ist jemand, der ist dein Feind und du lässt dein eigenes Kind für den ans Kreuz gehen. Wie abgefahren ist das denn? Das ist der ultimative Akt der Liebe. Das ist ultimative göttliche Liebe und das bedeutet es, vollkommen zu sein. Und diesen Anspruch der Liebe, alles, was du tust, geschehe in Liebe, den hat Gott an uns. Da ist ein Brett. So hättest du es wahrscheinlich gesagt, Basti. Jetzt habe ich euch was mitgebracht. War noch genug Bibelverse. Ich habe euch hier zwei Flaschen mitgebracht. Eine ziemlich abgeranzte olle Bierflasche. Ich habe auch absolut in die Vollen geschöpft und habe mir schöne Oettinger besorgt. Genau, ihr seht, die ist echt nicht wirklich viel wert. Das Etikett ist schon hinüber. Wenn du Pech hast, kriegst du nicht mal deine 8 Cent Pfand dafür. Und ich habe eine andere Flasche mitgebracht. Hier, die Weintrinker unter uns. Spätburgunder, halbtrocken. Genau, eine wunderschöne Flasche, völlig intakt, wunderbar verziert. Und jetzt habe ich diese beiden Flaschen mitgebracht, damit sie für dich als zwei Arten der Lebensführung stehen. Okay? Wir fangen mal an mit der. Das ist eine Flasche. Hey, vielleicht hast du ein wunderschönes Gesicht oder du hast ein Sixpack. Oder du bist ziemlich klug. Oder du bist auf andere Art und Weise sehr begabt. Du bist erfolgreich, du hast Geld, du hast einen guten Job, mit der Familie läuft's. Ja? Das erscheint uns als eine wunderbare Flasche, als ein toller Typ oder eine tolle Frau. Dann haben wir die hier, ist das genaue Gegenteil. Ja, bringt vielleicht nicht sonderlich viel zustande, ist vielleicht ein bisschen hässlich. Ja, ist auf jeden Fall ein Mensch, der vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Einfach jemand, der in unseren Augen vielleicht nicht sonderlich viel wert ist, unter dem nichts Besonderes ist. Etwas, das vielleicht nicht unbedingt die Anerkennung von uns erfährt. Ja, und wir können das Ganze auch natürlich auf unsere christliche Frömmigkeit übertragen. Dann ist das hier vielleicht jemand, ey, der steht hier vorne und schmettert mit seinem Gesang den perfekten Lobpreis aufs Brett. Du hast hier einen Moderator, du kommst rein, du hast das Gefühl, du sitzt schon direkt bei dem im Wohnzimmer und fühlst dich einfach wohl. Willst eigentlich bei dem einziehen. Ja, oder du hast eine Gemeindeleitung, die voll die Gabe der Leitung hat und die richtig gut weiß, wie man eine Kirche aufbaut. Das sind alles solche Sachen, dann erscheint man doch als eine wunderschöne Flasche und denkt man, boah, krass, der oder die hat's drauf. Vielleicht bist du so jemand. Vielleicht bist du aber auch eher so eine Flasche. Ich meine, Flaschen sind beide, aber wenn, dann doch lieber die. Vielleicht bist du jemand, der nicht sonderlich viel Ahnung in der Bibel hat, jemand, der nicht gut auf Menschen zugehen kann, jemand, der nicht hier vorne reden möchte, jemand, der nicht gern predigt, jemand, der keine Musik machen kann, jemand, der in unseren Augen als nicht sonderlich auffällig oder wertvoll erachtet wird, auch unter Christen. Und dann gibt es aber Gott, der sagt, hey, das interessiert mich alles nicht. Ich schaue nämlich das Herz an. Es geht also nicht darum, was die Flasche von außen ist, sondern das, was in der Flasche drin ist. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade angesprochen gefühlt hast, welche Flasche du bist, ob du sagst, yo, ich bin auf jeden Fall so eine richtig schöne Weinflasche, die es richtig drauf hat, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, oder ob du vielleicht eher durchs Leben gehst und sagst, boah, so richtig viel Anerkennung bekomme ich von meinen Mitmenschen eigentlich eher nicht. Eigentlich fühle ich mich eher so ein bisschen wertlos. Und dann ist es cool zu wissen, hey, Gott sieht das Herz an. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was in diesen Flaschen drin ist. Womit fängt man an? Bier oder Wein? Wein auf Bier, das rate ich dir. In diesem Sinne, Rinne in die Rinne. Auch nicht gesagt, dass ich das hier mal sage. So, was seht ihr? Kein Bier. Klares Wasser. Hey, das steht für ein reines Herz. Die kaputte Flasche nach außen hin, die in unseren menschlichen Augen vielleicht nicht viel wert ist oder sehr unscheinbar ist, da kann ein sehr, sehr reiner Kern drin sein. Aber den sieht Gott. Dann schauen wir mal, was hier in der Flasche drin ist. Ob da leckerer Spätburgunder wartet. Was ist denn das? Das sieht irgendwie chemisch verunreinigt aus, Leute. Das ist blutrot. Aber nicht wie Wein. Das würde ich ja nicht unbedingt trinken wollen. Hey, und das steht dafür, dass das Herz verdorben ist. Ja, das steht dafür, dass unser Herz zerbrochen und verdorben ist. Und du kannst nach außen der tollste Christ sein, du kannst der tollste Mensch sein, aber nach innen, deine Motive, die kennt keiner. Aber Gott kennt die und Gott kann in dein Herz gucken. Und Gott weiß, warum du die Dinge tust, die du tust. Gott weiß, warum du dich hier in der Kirche für einen Dienst anmeldest. Gott weiß, warum du nett zu deinem Nächsten bist oder ob du einen Hintergedanken hast. Gott weiß auch, warum ich hier vorne stehe und warum ich predige. Hey, Gott sieht das alles. Und ich glaube, dass das auch irgendwann auf den Tisch kommt. Ich glaube nicht, dass wir das für immer verheimlichen können. Wir lesen das in 1. Korinther. Hey, irgendwann kommt das auf den Tisch. Wenn er herkommt, deswegen verurteile nicht vorzeitig. Wenn er herkommt, dann kommt es auf den Tisch, dann wird es offenbar, was du im Herzen hast und wonach du getrachtet hast und was deine Motive waren. Das wird unangenehm. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, euch Angst zu machen, es geht nicht darum, irgendwie eine Werksgerechtigkeit zu haben. Wenn ihr Jesus angenommen habt, dann ist das alles ans Kreuz gegangen, dann seid ihr errettet. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben. Und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen das ist, worauf es abzielt, wenn wir sagt, hey, sammelt euch Schätze im Himmel. Weil mit der Anerkennung und mit den Dingen, die wir hier als toll bewerten, können wir nicht viel anfangen im Himmel. Das wird zerfressen und das können wir nicht mitnehmen. Ein zurück. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, welche Flasche du bist. Aber, ganz ehrlich, keiner von uns schafft es, diesen Anspruch der Vollkommenheit, den ich vorhin genannt habe, dem Gott an uns hat, gerecht zu werden. Sind wir mal ehrlich. Wie soll das auch funktionieren? Ich versuche, immer lieb zu sein zu meiner Frau. Das klappt doch hin und vorne nicht. Babasti? Ja, Babasti vielleicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das funktioniert nicht. Ich versuche, mit reinem Herzen hier zu stehen und zu sagen, hey, ich möchte zu euch predigen, weil ich alleine möchte, dass ihr die Botschaft hört. Hey, ich bete dafür, ich habe dafür gebetet. Und natürlich ist ein kleiner Teil in mir, der sagt, hey, hoffentlich kommt irgendwann einer auf mich zu und sagt so, ja, hast du ganz nett gemacht. Natürlich, hey, wir sind Menschen. Das werden wir nie schaffen. Und wenn du glaubst, ich werde das auch nicht schaffen, dann bist du nicht alleine. Es geht deinem Nachbarn so, links, rechts, es geht mir so, das geht der Gemeindeleitung so, das geht unserem Pastor so. Und wisst ihr, wem es auch so ging? Sogar Paulus. Und Paulus schreibt selbst in seinem Brief an die Römer, in die Gemeinden in Rom, wir wissen genau in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Und als kleinen Beweis, dass ich keinen Mist erzählt habe, heb doch mal die Hand, wenn du das kennst. Dass du versuchst, immer gut zu sein, guter Christ zu sein, aber du merkst, hey, ich habe nicht die Kraft dafür, ich scheitere immer wieder. Ja, na klar. ist doch keine Schande und dafür müssen wir uns auch nicht schlecht fühlen. Das ist normal, das ist menschlich. Wir sind eine gefallene Schöpfung. Hey, und jetzt kommt der letzte Gamechanger. Weil Gott ist Gott und Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht auch dafür eine Lösung hat. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Der Heilige Geist und ein neues Herz. Jetzt geht es nochmal um die Weisheit. Wir lesen den Brief an die Korinther. Es ist ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge, und da sind wir wieder, kein Auge jemals gesehen und kein Ohr jemals gehört. Ihr erinnert euch, sie hatten Ohren und sie haben nicht gehört. Sie hatten Augen und sie haben nicht gesehen, gehört hat. Worauf kein Mensch jemals gekommen ist, auf das Mysterium von Gottes Weisheit, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Pam. Hey, wir sind auf der Suche nach Weisheit, über Erfahrung gegangen, über die Tora gegangen, über das Gesetz gegangen. Wir haben Jesus angenommen und hier steht, dass diese Weisheit durch den Heiligen Geist in unser Herz zieht. Das heißt, hey, nimm Jesus als dein Retter an, du empfängst den Heiligen Geist und dann erwarte, dass er Weisheit in deinem Herzen vermehrt. Und es geht noch weiter. Das Gesetz, ihr erinnert euch, Gebote, schriftlich niedergeschrieben. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Da steht Gottes Wille. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann sagt er dir, was du tun sollst und was er möchte. Wie du leben kannst, als Kaffeemaschine Kaffee kochen kannst. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was war das höchste Gebot? Liebe Gott von deinem ganzen Herzen und liebe deinen Nächsten von ganzem Herzen. Liebe deinen Feind. Und wir haben gerade festgestellt, das geht nicht, aber wir haben festgestellt, wer das bereits getan hat, nämlich Jesus selbst, als er ans Kreuz gegangen ist, als wir noch Sünder waren. Und diese Liebe, die Jesus aufgebracht hat, die ist jetzt in unser Herz gegossen durch den Heiligen Geist. Hey, wie krass ist das denn? Und du musst gar nichts tun. Du musst nicht verkrampft versuchen, irgendjemanden zu lieben. Du musst einfach nur Gott bitten, hey, gib mir diese Liebe. Ich kann es nicht aufbringen. Es ist okay, du bist ein Mensch. Ein letztes, Hesekiel 36, Vers 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die in meinen Ordnung leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Hey, ich habe euch am Anfang erzählt, wir sind geschaffen mit einem Zweck. Und um diesem Zweck gerecht zu werden, brauchen wir Weisheit im Herzen. Und der Heilige Geist ist genau derjenige, der das in uns bewirkt. Er hilft uns, ein Leben zu leben, das gut für uns ist. Das nach dem ausgerichtet ist, was hundertprozentig zu uns passt, so wie wir geschaffen sind. Finde ich total genial. Und wir schauen mal, was passiert, wenn dieser Heilige Geist in dein Herz kommt und in dein Leben kommt. Es schäumt. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr es sehen? Der Heilige Geist hilft dir, das Schlechte aus deinem Herzen herauszukriegen, ja, und wieder ein reines Herz zu bekommen. Das ist das, was dich fertig macht, das ist das, was du beschneiden möchtest an deinem Herzen, das ist das, was verdorben ist, die menschliche Natur, was wir nicht aus unserem Herzen entfernen können aus eigener Kraft. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir einen Helfer, der macht das für dich. Danke Gott, Hammer. Yes. Und das ist mein Wunsch für euch für heute, hey, dass ihr daraus lernt oder dass wir daraus lernen, nicht zu sagen, hey, ich möchte als Christ verkrampft versuchen, ein Leben zu leben, in dem ich Gott gerecht werde, in dem ich diesem Anspruch gerecht werde, der überall in der Bibel steht und der mich erdrückt, weil ich merke, ich krieg's nicht hin und ich werde total depri, weil ich merke, dazu bin ich nicht in der Lage, sondern ich möchte die Hoffnung geben, wenn du hier liest, dass der Herr dir ein neues Herz gegeben hat und dass der Herr mit dem Heiligen Geist dich befähigt, eine neue Schöpfung zu sein und auch danach zu leben. Und wir kommen mal kurz weg von diesem Flaschenbild. Was verwandelt sich noch? Kennt jeder? Das ist der Klassiker, die Raupe zum Schmetterling. Okay, wir sind jetzt keine Flaschen mehr, ihr seid jetzt Raupen. Ja? Und lasst uns keine Raupen bleiben, weil Raupen sind irgendwie nicht so cool. Lasst uns lieber schöne Schmetterlinge sein. Ja? Und ich habe euch ein kleines Video damit zugebracht. Was passiert und wie der Heilige Geist uns zu wunderschönen Schmetterlingen werden lässt. Wenn die Technik das einmal abspielen könnte, wäre das ein Traum.
Ich bin fertig. Jetzt bin ich endlich ein wunderschöner, bunter Schmetterling. Flügel. Oh, wie wunderbar.
Der Wagen fährt ab. Du musst anfangen zu fliegen.
Aber ich bin doch am Fliegen. Und von da herum schaut es alle aus wie kleine Ameisen.
Erstens, weil ich es witzig finde und zweitens, weil da so viel Wahrheit drin steckt für uns. Ja? Wir sollen versuchen, uns verwandeln zu lassen vom Heiligen Geist. Aber vergesst nicht, hey, wir leben in einer Zwischenzeit, wir sind trotzdem noch eine gefallene Schöpfung. Und bitte mach dir nicht den Druck zu beten und zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt ein Schmetterling werden. Das wirst du hier in diesem Leben, auf dieser Welt niemals werden. Vielleicht wachsen dir zwei kleine Flügelchen und du bist gut unterwegs. Aber diese Verwandlung zur vollen Schöpfung, zur komplett neuen Schöpfung, das wartet auf uns, wenn wir beim Herrn sind. Und das ist eine schöne Perspektive. Das heißt, mach dir keinen Stress, wenn du nicht vollkommen bist. Auch dafür ist Jesus bereits am Kreuz gewesen und hat das alles getragen. Und jetzt bitte ich einmal kurz schon mal die Band nach vorne zu kommen. Ich habe sie euch wieder mitgebracht. Die berühmt-berüchtigten Action Steps. Eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich euch heute mitgeben wollte. Wie kann man sein Herz behüten? Wie kann man Weisheit im Herz haben und wie kann man danach leben? Erstens, hey, hab Furcht vor dem Herrn. Bedeutet, wisse, dass du in jeder Situation deines Lebens vor Gott gestellt bist und dass du aus Liebe und Ehrfurcht zu ihm dein Leben gestalten sollst. Zweitens, sehe und höre. Hey, lies die Bibel. Schau auf Jesus, schau auf das, was er gelehrt hat, schau auf das, was er getan hat, denn er ist das beste Beispiel. Drittens, nimm Jesus als deinen Retter und Heiland an. Er ist für dich und dein verdorbenes und zerbrochenes Herz ans Kreuz gegangen und er möchte, dass du ein neues Leben hast. Wenn du Jesus angenommen hast, dann darfst du den Heiligen Geist empfangen. Viertens, wenn du den Heiligen Geist hast, gib ihm Raum und bete. Hey, Hashtag Prayer First. Bete dafür, dass er dir seine Weisheit schenkt und immer wieder dein Herz erneuert. Wenn er das alles macht, dann bin ich davon überzeugt, dass wir sehr, sehr nah daran kommen, dass wir unser Herz behüten und dass wir schaffen können, die meisten Dinge, die wir tun, auch hier als Kirche, aus Liebe zu tun. Das ist mein Wunsch für uns und ich möchte zum Abschluss noch dafür beten, mit euch gemeinsam. Und ich werde immer wieder die Zeile beten, Herr, schenke du mir ein neues Herz. Und wenn du möchtest und dir das auch wünscht, dann darfst du diesen Satz gerne mitbeten. Du darfst aufstehen, du darfst sitzen bleiben, ich mache dir keine Vorschriften. Mach das, wo du am besten das Gefühl hast, hey, so habe ich einen Zugang zu Gott. Hey, Herr im Himmel, hab Dank für deinen Weg mit uns Menschen. Danke, dass du uns in deiner Weisheit mit deinem Plan geschaffen hast, dass wir dich untereinander lieben und ehren sollen. Herr, schenk uns ein neues Herz. Und da dürft ihr gerne mitsagen, okay? Danke, Herr, dass dein Herz zerbrochen ist über unser zerbrochenes Herz. Und danke, dass du uns nie aufgegeben hast, sondern stets einen Weg gesucht hast, uns wieder in die Gemeinschaft mit dir zurückzuholen. Dass du den Weg bereitet hast, deinen Weg zurück zum Leben, und zwar zu einem, der zu uns 100% entspricht. Herr, schenke mir ein neues Herz. Und wir bitten dich, nimm unser verdorbenes und zerbrochenes Herz aus unserer Brust und schenke uns ein reines und weißes Herz. Herr, schenke uns ein neues Herz. Wirke du mit deinem Geist die Sehnsucht und den Wunsch nach deinem Plan und Willen zu leben. Herr, schenke uns ein neues Herz. Herr, nimm von mir Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche. Nimm von mir sexuelle Versuchung, Uneinigkeit, Spaltung und Neid. Herr, schenke mir ein neues Herz. Und Herr, lass die Früchte deines Geistes in mir wachsen. Schenk mir Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte im Herzen. Hilf mir, Treue und Nachsicht und Selbstbeherrschung leben zu können. Herr, schenke mir ein neues Herz. Vor allem aber bitten wir, gieße deine Liebe in mein Herz. Die Liebe, mit der du dich, mit der Liebe ich dich und meine Mitmenschen lieben kann. Die Liebe, mit der du zuerst geliebt hast und dein Leben für mich gegeben hast am Kreuz. Herr, schenke mir ein neues Herz. Amen. Und lass das im Lobpreis weiter noch tun. Dafür beten, dass Gott uns ein neues Herz schenkt.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.